Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Spitzenreiter in Sachen Bildung, geringe Arbeitslosenquote und super beliebt bei Touristen. Von welchem Bundesland rede ich? Ihr wisst es nicht? Okay, gebe ich euch noch zwei kleine Tipps. Die jungen Frauen laufen weg und 27% AfD-Wähler im Land, Pegida-Anhänger in Landesbehörden und im Sicherheitsapparat. Ja, ich will es jetzt, macht's klicker, klicker, klick und klar ist, wir reden über Sachsen. Wir reden aber mal nicht über das braune Sachsen. Wir reden mit Menschen, die in Sachsen leben und fragen sie, wie es sich dort lebt, mit einem kleinen Imageproblem. Kim Aderholt zum Beispiel ist verheiratet mit einem Syrer und erzählt von fremdenfeindlichen Angriffen. Josa Manier-Schlegel ist Journalist beim Online-Magazin Krautreporter in der Sachsen-Dependance und sucht dort Alltagsgeschichten. Und Soziologin Julia Gabler forscht rund um den Frauenmangel in Sachsen. All das jetzt im Podcast. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Sachsen. Also ich denke dabei sofort daran.
Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt.
Na, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann von der CDU wiegelt ab nach den Krawallen in Chemnitz. Nun, Chemnitz hat ein bestimmtes Bild vom braunen Sachsen im Rest der Republik geprägt und 27% AfD-Wähler im Land, Pegida-Anhänger in Landesbehörden, das ist nun mal Fakt. Interessiert uns heute Abend aber nicht bei Ab 21. Wir wollen wissen, wie lebt es sich in Sachsen? Ich habe geredet mit Kim Aderholt, 23 Jahre alt, verheiratet mit Mohammed, einem Syrer, der vor 4 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Ich habe sie gefragt, du bist mit Mohammed zusammen, ihr wohnt in Leipzig, du pendelst nach Chemnitz. Werdet ihr eigentlich oft fremdenfeindlich angepöbelt?
Also es passiert uns ab und an. Also es ist oft so verbal, dass wir verbal angegriffen werden. Ganz oft sind es Blicke einfach, die einfach abwertend sind. Und das geht aber von Blicken über verbale Beleidigungen bis hin aber auch zu Kontrollen von der Polizei, die wir ehrlich gesagt als sehr unhöflich empfinden einfach.
Kannst du es mal konkretisieren, sowohl die Beleidigung als auch was die Polizei da mit euch veranstaltet?
Die Beleidigungen sind halt ganz viel so Ausländer raus oder dann war auch mal vor kurzem war ein Hitlergruß. Dann war mein Partner alleine unterwegs. Mhm. Wenn wir zusammen unterwegs sind, dann werde ich auch oft mal so als Ausländerschlampe oder sowas bezeichnet. Und die Polizeikontrollen, eine Weile sind wir zwischen Leipzig und Chemnitz gependelt, um uns halt zu besuchen. Und auf diesen Strecken sind öfter mal Polizeikontrollen. Und da ist es halt so, dass er immer kontrolliert wurde und ich dann halt mit, aber ganz viele, also die anderen halt nicht. Man muss sich das so vorstellen, der Zug hat verschiedene Abteile, also so einzelne, da sitzen glaube ich immer 6 Personen drin. Und dann kommt halt die Polizei und macht halt öfter mal eine Kontrolle und dann werden halt genau wir beide halt aber nur rausgefischt. Und die anderen 4 sitzen halt da und gucken uns halt auch ein bisschen komisch an und haben halt wahrscheinlich auch ein bisschen Angst oder denken, okay, was ist denn da jetzt los? Mhm. Sowas.
Jetzt pendelst du zwischen Leipzig und Chemnitz. Merkst du, was Fremdenfeindlichkeit angeht, Unterschiede zwischen beiden Städten?
Also ich denke, Leipzig ist einfach schon ein bisschen offener. Es ist mehr in Chemnitz passiert, sage ich mal, als in Leipzig.
Wäre es für dich ein Grund, wegzuziehen aus einer Stadt? Also wenn du jetzt in Chemnitz zum Studium, da bist du ja dann partiell nur da, ansonsten lebst du ja eher in Leipzig. Wäre es für dich ein Grund zu sagen, ich ziehe weg aus Chemnitz, wenn das schlimmer wird? Oder ist dir das egal?
Also ich bin praktisch ja schon von Chemnitz weggezogen. Also ich pendel ja nur noch zum Studium hin. Aber das war jetzt eigentlich...
Ach, du bist gar nicht mehr, du wohnst gar nicht mehr da. Du wohnst nur noch in Leipzig.
Genau.
Okay.
Aber ich bin nicht deswegen weggezogen, ich bin halt einfach wegen meinem Mann weggezogen, weil der in Leipzig arbeitet.
Okay, aber wäre es für dich ein Grund gewesen, wegzuziehen?
Nein, ich glaube nicht.
Also offensichtlich erträgst du es noch ganz gut.
Ja, ich denke, wir beide können das halt gut ab. Ja.
Woran liegt das?
Wir halten sehr gut zusammen und wenn irgendwas passiert ist, reden wir halt auch viel darüber und ja, und probieren uns auch irgendwie gegenseitig zu trösten. Also es funktioniert ganz gut, ja. Wir sagen uns selber, dass wir wissen, ja, wir lieben uns, wir sind zusammen stark. Wir zusammen sind stärker als diese verbalen Angriffe.
Ihr seid mehr quasi.
Könnte man so sagen, ja.
was ich dich noch fragen wollte, dein Mann ist vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Hat er das jemals bereut? Hat er mal sowas in der Art geäußert?
Am Anfang ja, also so die anfängliche Zeit, weil die war halt sehr schwer. Seit wir zusammen sind, sagt er das gar nicht mehr, aber er ist halt sehr oft traurig, weil seine Familie zum Beispiel nicht hier lebt. Also das fällt ihm sehr schwer.
Okay, aber er hat es nicht bereut, weil er sich nicht willkommen fühlt.
Nee, das nicht.
Wie findest du denn eigentlich deine Eltern und deine Freunde, dass du mit einem Syrer verheiratet bist? Haben die mal was dazu gesagt?
Mein Freundeskreis hat sich schon ein bisschen verringert, also ein bisschen viel verringert. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Freunde, aber dafür sind das jetzt wahrscheinlich die wahren Freunde. Und mit meiner Familie ist es, ja, es ist schon kritisch, aber, also sie haben das nicht akzeptiert, aber ich muss jetzt sagen, ich bin zum Beispiel derzeit im Mallorca-Urlaub und gestern habe ich mit meinem Papa telefoniert und gestern hat er gesagt, hey Kim, wenn du aus dem Urlaub bist, vielleicht können wir uns ja mal treffen. Ich mache keine Freudensprünge, aber es ist okay.
Mhm. Was stört deine Eltern an deinem Mann?
Also eigentlich nur, dass er ein Ausländer ist, ja.
Eigentlich nur, dass er ein Ausländer ist?
Ja, das hört sich blöd an, aber das ist so der Grund, ja.
Das ist ein schon ganz schön krasser Grund, finde ich. Eigentlich nur, dass er ein Ausländer, also weißt du, die Aussage ist schon ganz schön krass.
Ja, das ist krass, das stimmt, aber es geht halt jetzt über die ganzen Jahre so, ne? Deswegen denke ich mir halt, okay, es ist halt so, ne? Am Anfang war ich auch traurig und habe ganz viel geweint und kam damit nicht so zurecht. Und jetzt waren wir eigentlich in dem Modus und haben gesagt, okay, es ist jetzt so.
Okay.
Wahrscheinlich ändert sich's ja vielleicht.
Ja, wäre schön, weil du bist ja wahrscheinlich nicht umsonst mit deinem Mann verheiratet. Der scheint ja ein toller Typ zu sein. Würde ich jetzt mal annehmen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, hatte ich das eigentlich gewundert, dass nach dem Todesfall des Deutsch-Kubaners in Chemnitz ganz viele Leute den Aufrufen von Pegida und der AfD gefolgt sind und quasi diese Tötung politisch instrumentalisiert wurde? Hatte ich das gewundert oder hast du gedacht, ach, das passt zu den Krawallen davor?
Also ich habe geahnt, dass es wahrscheinlich wieder auf sowas hinausläuft, aber ich habe nicht gedacht, dass es so ein Ausmaß annimmt, weil Chemnitz ist ja immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Also es gibt ja, ich glaube, immer noch Demos und es wird immer noch darüber geredet.
Und ist dein Mann der einzige Mann in deinem Freundeskreis, der nicht deutsch ist?
Ja, tatsächlich ja.
Ist auch krass, oder?
Ja, schon.
Kim Aderholt, 23 Jahre alt, verheiratet mit Mohammed, einem Syrer, der ist vor 4 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Beide leben in Leipzig und sie pendelt zum Studium nach Chemnitz und sagt, in Chemnitz wird sie gerne mal als Ausländerschlampe bezeichnet. Leipzig ist weltoffener, da passiert sowas so gut wie nicht. Für sie aber alles kein Grund, aus dem Osten wegzuziehen. Das machen ja viele junge Frauen und Männer. Wie es einem Mann geht, der da geblieben ist mit so wenigen Frauen, das hört ihr gleich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Tobias Burukat ist Sozialarbeiter in Grimma. Wir haben vor ein paar Tagen mit ihm geredet über das Leben auf dem Land in Sachsen. Er ist auf einem Dorf bei Grimma zwischen Leipzig und Dresden aufgewachsen. Und während die meisten Jugendlichen nach der Schule weggehen, ist Tobias geblieben. Und als heterosexueller Mann auf dem Land zu leben, das bringt ganz schön viele Probleme mit sich, denn es gibt akuten Frauenmangel.
Viele Männer, jetzt auch gerade in meinem Alter, die sind halt einfach allein. Also diese leben jetzt nicht in Beziehung und da wird auch sich keine Beziehung irgendwie irgendwann mal auftun. Das bleiben halt alleinstehende Männer. Also, ne? Weil halt einfach auch keine Frauen tatsächlich auch da sind. So. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Männer dann in ihren Klicken halt rumhängen und ja, das wird dann halt auch so ein Männerding halt. Und da entsteht dann halt natürlich auch ein Haufen Sexismus, dass man halt auf Frauen dann auch herabguckt und ja, und also das hat dann komische Auswüchse. So. Und das entsteht aber, wenn halt einfach auch die Männer halt häufig alleine sind. Und vielleicht sind sie dadurch auch frustriert. Also es spielt vielleicht auch eine Rolle. Und vielleicht entladen sie ihre Frustration. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber das spricht der Sozialarbeiter aus mir. Wenn ich halt irgendwo irgendwelche ausländerfeindlichen Parolen rumkröle, muss das noch nicht immer zwangsweise Ausdruck meiner Ausländerfeindlichkeit sein, sondern es kann auch Ausdruck einfach meiner inneren Unzufriedenheit wegen was auch immer erstmal sein. Ich suche mir einfach nur ein Ventil.
Wir schließen daraus, Männer darf man einfach nicht alleine lassen. Warum aber so viele Frauen weggehen aus Sachsen? Vielleicht liegt es an den Männern, nun gut. Und wie man sie dazu motivieren könnte, vielleicht doch zu bleiben, darüber rede ich gleich mit der Soziologin Julia Gabler.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Sachsen hat ein Problem. Es gibt einen akuten Frauenmangel, denn überdurchschnittlich viele junge Frauen sind bis vor circa 10 Jahren aus Sachsen abgehauen. Die letzten 10 Jahre haben es dann die jungen Männer den Frauen nachgemacht. Was sollten die auch in Sachsen machen? So ohne paarungswillige Weibchen. Am Ende gibt es aber immer noch einen Männerüberschuss in Sachsen. Genaueres jetzt von der Soziologin Julia Gabler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Zittau-Görlitz und forscht da zum Thema Frauenmangel. Ich habe sie gefragt, wie männlich ist Sachsen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin als Soziologin viel im ländlichen Raum unterwegs in Ostdeutschland gewesen, bevor ich nach Görlitz gezogen bin, vor 5 Jahren. Mhm. Und war eher irritiert, wie viele Frauen es doch hier gibt.
Ach so, ich dachte, die sind alle abgewandert.
Genau, das dachte ich nämlich auch, weil das erzählt man sich ja auch die ganze Zeit. Und das ist auch statistisch gesehen, ist es auch so. Wobei man da tatsächlich sich ein bisschen die Orte genauer angucken muss. Weil das insbesondere die Altersgruppe der 18- bis 40-Jährigen betrifft. Also wir haben nicht überall einen Frauenmangel insgesamt zu verzeichnen, sondern eher auch auf bestimmte Altersgruppen. Also die, die tatsächlich auch in den 90er Jahren weggegangen sind zu Ausbildungszwecken Anfang der 2000er und die nicht zurückgekehrt sind. Aber wir haben eigentlich nicht so ein markantes Geschlechterdefizit, weil einfach die Frauen älter werden als die Männer. Das heißt, nach hinten hin sozusagen holen die einiges wieder raus.
Ah, wenn die Männer also dann bei den Geschiedenen gucken, haben sie vermutlich Glück.
Genau.
Und finden dann wieder jemanden.
Genau, also ich weiß schon, worauf du ansprechen willst, nämlich auf das Übel der Partnersuche.
Ja, naja, das ist das Erste, was einem da einfällt, ne? Wenn es zu wenig Frauen gibt, schwierig für die Männer.
Genau, das ist offensichtlich für manche Männer tatsächlich ein Problem, wobei ich mit meinen Forschungen mir tatsächlich eher die Altersgruppe der Frauen angeguckt habe, weil das wiederum in meinem Alter, also so zwischen 30 und 40, auch nicht so viele Männer zur Verfügung stehen. Also dort, wo sich nämlich Frauen in den ländlichen Regionen sammeln, ist es tatsächlich oft, sind das so die lebendigen Dörfer, sind es die Kleinstädte, die sozusagen auch ganz gut aufgestellt sind, wie Görlitz, wobei Görlitz keine Kleinstadt mehr ist, sondern eine Mittelstadt. Aber hier zum Beispiel in Görlitz haben wir einen überdurchschnittlichen Frauenanteil in der Altersgruppe, die ich gerade genannt habe. Das heißt, wir haben hier auch Männer, die sozusagen quasi alle schon vergeben sind, und wenn man sich dann eben trennt in der Partnerschaft, was ja jetzt durchaus auch vorkommt in unseren Lebenslagen und in unseren Milieus, dann findet man halt nicht so ohne weiteres einen adäquaten Partner. Mit adäquat meine ich tatsächlich, dass Frauen, die ja häufig tatsächlich besser ausgebildet sind auch als Männer, dass die sozusagen mindestens auf demselben Qualifikationsniveau auch suchen, und selten gibt es so eine Orientierung, selten nach unten im Bildungsgrad sich orientieren, sondern eher nach oben.
Ich wollte gerade sagen, die orientieren sich doch eigentlich dann auch noch eher nach oben, und dann stelle ich mir das nochmal schwierig vor.
Absolut.
Wenn du halt quasi wenig Männer hast, und dann hast du auch noch wenig Männer, die cleverer sind als du selber.
Genau.
Und schwierig.
Ja, das ist schwierig. Und wir haben eben tatsächlich auch den Befund hier, den wir in Forschung herausgefunden haben, dass es auch gar nicht so einfach ist für die Männer sozusagen mit diesen klugen Frauen, die teilweise auch wieder zurückkehren hier in die Region. Wie gesagt, in dieser bestimmten Altersgruppe, die sind zwar alle weggegangen tatsächlich vor 10, 15 Jahren. Viele kommen zurück, viele ziehen auch zu. Wir haben sind ein Hochschulstandort hier in Görlitz und Zittau mit attraktiven Studienangeboten, wo auch viele Frauen herkommen, um Kommunikationspsychologie zu studieren oder Kultur und Management. Und die haben dann nicht nur auf der quantitativen Ebene, also dass es nicht genug Männer gibt, sondern tatsächlich auch auf der Ebene, dass sie manchmal zu progressiv unterwegs sind. Also dass Frauen auch in ihrem Gestaltungsanspruch mit ihren guten Ausbildungshintergründen und guten Bildungsständen oft sozusagen mehr wollen, als die Männer bereit sind, hier zu unterstützen oder zu ertragen. Auch da muss ich wieder vorsichtig sein. Viele werden mich jetzt sofort anfallen und sagen, nein, Julia, so ist das doch hier gar nicht. Viele haben ganz, ganz tolle Männer gefunden und sind hier auch ganz zufrieden. Aber das ist tatsächlich Familienmodell, ne? Ist hier total wichtige Lebensgrundlage. Also ist auch ein starkes Normativ. Man lebt hier in monogamen Partnerschaften zusammen mit Kindern häufig auch. Und Frauen, die hier halt in unserer Altersklasse als Singlefrauen unterwegs sind oder eben keinen expliziten Kinderwunsch haben, die haben schon deutlich schwerer, hier sozusagen auch akzeptiert und anerkannt zu sein.
Aber wenn ich das weiß als Frau, die ich mal Sachsen verlassen habe, um mich gut ausbilden zu lassen, warum komme ich denn dann überhaupt zurück?
Da müssen wir unterscheiden. Also einmal tatsächlich die Rückkehrer, diejenigen, die hier geboren sind, die haben tatsächlich auch teilweise wirklich Sehnsucht nach Zuhause und haben auch das Gefühl, sie möchten was in diese Region zurückbringen. Ein anderer Schwerpunkt ist einfach, die Eltern leben häufig noch hier. Sie suchen da auch die Nähe zu ihren Familien und Forscher haben das eigentlich auch als zentrales Motiv herausgefunden.
Und wie verändert der Frauenmangel die Region?
Er hat sie stark verändert, eine gewisse Starre in den Strukturen. Ich sehe da einfach viel die Chance und die Gelegenheit, dass man sich zusammentut, dass man die Frauen, die hier leben, auch aus ihrer Vereinzelung teilweise herausholt und ihnen zeigt, hier sind ganz viele und wir sind eine Kraft und wir können hier was für die Region rocken. Und angesichts der politischen Situation in Sachsen scheint mir das stärker relevant als zuvor. Und ich sehe da die Frauen auch als wichtige Protagonistinnen.
Julia Gabler, Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Zittau-Görlitz, da forscht sie zum Frauenmangel im Landkreis Görlitz. Und sie sagt, es gibt zu wenige Frauen in Sachsen, zumindest zwischen 14 und 49 Jahren. Und die Männer, die da sind, die sind intellektuell und auch von ihren Lebensentwürfen her für die meisten Frauen einfach nicht attraktiv. Doppelt blöd für Frauen in Sachsen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wir müssen was tun, Leute. Und zwar all together.
Ja, wir arbeiten ja heute Abend auch dran. Daran, dass das Image von Sachsen besser werden könnte. All together. Aber am Dialekt können wir natürlich leider nichts ändern. Nun gut, Josa Mania Schlegel ist Journalist und arbeitet auch ganz aktiv daran, dass sich das Image von Sachsen verbessert. Er lebt und arbeitet seit kurzem in Leipzig, weil sich sein Arbeitgeber Krautreporter, das ist ein Online-Magazin, da vor kurzem eine Zweigstelle geleistet hat. Ja, und Josa Mania Schlegel, mit dem habe ich geredet, ich habe ihn gefragt, warum schreibst du täglich einen Newsletter aus Sachsen?
Ich schreibe den leider gar nicht mehr.
Du lässt schreiben, oder wie?
Nee, das war nur eine Promo-Aktion, weil wir ein Sachsen-Ressort aufgebaut haben, beziehungsweise eine regelmäßige Sachsen-Berichterstattung in Gang gesetzt haben. Und da gab es einen täglichen Newsletter mit Nachrichten aus Sachsen. Und mit dem haben wir so ein bisschen getestet, ob sich die Leute für Sachsen interessieren.
Und?
Auch außerhalb von Sachsen und so weiter. Total. Also ich glaube, 70% waren wirklich Westdeutsche. Und ja, das haben wir dann auch so ein bisschen als Bestätigung genommen, unser Projekt weiterzumachen. Aber diesen täglichen Newsletter gibt es nicht mehr. Und jetzt machen wir unsere eigenen Geschichten.
Aber habt ihr zufällig diesen Newsletter hochgeladen, als es schön in Chemnitz hochherging?
Nö,
weil es würde so passen mit der Resonanz, meine ich?
Nee, da haben wir was anderes gemacht. Also während sich da alle ins Getümmel geschmissen haben zwischen Neonazis und Polizei, habe ich mich gefragt, wie geht's eigentlich den Chemnitzer Flüchtlingen? Und habe mich da mit einem getroffen. Und während sich da alle die Köpfe eingeschlagen haben, waren wir eben Tee trinken und er hat mir erzählt, wie es sich so in Chemnitz lebt. Und es war auch ganz interessant, weil er gar nicht so ein mega negatives Bild gezeichnet hat, wie es dann immer schnell gemacht wird in Berichten über Ostdeutschland, über den braunen Osten. Mich stört das immer, dass eigentlich immer nur dann über den Osten berichtet wird, wenn Neonazis aufmarschieren. Und die großen Medien, die ja in Deutschland meistens westdeutsch sind, die schicken halt ihre Reporter meistens nur dann hierher, wenn mal wieder der braune Mob unterwegs ist. Dem versuche ich eigentlich immer irgendwie was entgegenzustellen. Zum einen erklären, warum es dieses Problem mit den Nazis gibt, aber dann natürlich auch mal so positive Geschichten. Positive Geschichten sind ja total schwierig zu erzählen, weißt du ja, wahrscheinlich als Journalistin.
Nee, ich finde positive Geschichten jetzt nicht so schwierig zu erzählen, aber bei mir sind es halt eher persönliche Geschichten, da geht's noch. Aber politische Geschichten sind natürlich sowieso generell viel schwieriger zu erzählen, finde ich.
Ja.
Und muss ja nur gucken, was gerade in der Politik passiert. Da ist es momentan ja sehr schwierig, positive Geschichten zu erzählen. Von daher finde ich das sehr ehrenvoll, dass ihr das macht. Versucht ihr mit eurer Redaktion dann so ein bisschen auch dieses, du sagtest ja, das braune Bild von Sachsen, versucht ihr das ein bisschen zu korrigieren?
Naja, das wäre vielleicht zu viel gesagt. Also es gibt hier ein Problem mit Rechtsextremismus. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist es klein zu reden. Und das ist nämlich was hier lange in der Politik so gemacht wurde, was so die Sachsen-CDU ganz lange gemacht hat. Also den Eindruck habe ich jedenfalls. Das hat angefangen mit diesem Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Den kenne ich natürlich auch nur aus Erzählungen. Der war hier so der erste Ministerpräsident nach der Wiedervereinigung und dann auch gleich mal 12 Jahre an der Macht. Der hat den Sachsen dann immer so gesagt, ihr könnt so stolz auf euch sein und ihr seid so fleißig. Und dann hat er immer diesen, oder er hat wahrscheinlich mindestens einmal diesen Satz gesagt, euer Land oder wir Sachsen, wir sind immun gegen Rechtsextremismus. Ja. Und den Satz hat er vielleicht sogar nur einmal gesagt, aber der steht so ganz symptomatisch für dieses Weggucken und das so auch zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts und sowas, das wird hier ganz schnell als so links oder manchmal sogar als linksextrem verklärt. Ja, mhm. Und das finde ich sehr schade. Und das sind so die alten Märchen, aber wenn man sich anguckt, was jetzt los ist mit dem neuen Ministerpräsidenten Kretschmer, also der macht das irgendwie ganz ähnlich. Also einmal natürlich dieses Absiegeln. Er hat dann nach Chemnitz gesagt, es gab keinen Mob und es gab keine Hetzjagd, also diese Maßennummer. Und andererseits auch dieser eigentümliche Stolz. Also hat er dann auch nach der Berichterstattung den Satz gesagt, wir lassen uns den Freistaat Sachsen nicht schlecht reden. Und das finde ich halt eine total komische Art und Weise, damit umzugehen.
Aber was macht ihr denn dann? Weil du ja gesagt hast, es ist so schwierig, positive politische Geschichten zu erzählen. Das ist ja selber gesagt, so, du findest, die Politik wiegelt zu dolle ab, dass es Rechtsextremismus in Sachsen gibt. Du willst aber auch nicht, dass immer nur nach Sachsen geguckt wird, wenn Nazis wieder aufmarschieren. Also was macht ihr denn dann konkret?
Also wir sind ja hier vor Ort. Wir machen einmal die Woche einen Text über den Osten. Das sind andauernd Sachen, die nichts mit Neonazis zu tun haben. Was mich eher nervt, ist, dass es bundesdeutsch nicht so eine richtige Neugier gibt für den Osten. Also dafür fehlen aber auch einfach die Rahmen. Es gibt jetzt seit der Bundestagswahl mal so eine Welle, seit man sich halt wundert, warum hier so viele AfD wählen, guckt man vielleicht mal ein bisschen genauer hin. Aber es fehlen halt irgendwie vielen Redaktionen vor Ort. So. Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt. Die Zeit hat das hier, die hat eine eigene Redaktion. Wir Krautreporter haben hier eine eigene Redaktion. Ich glaube, die Süddeutsche hat jetzt auch 2 Reporter, aber da hört es dann auch schon so langsam auf. Mhm. Ja, so passiert das dann, dass man immer nur punktuell hinguckt, wenn es dann hochkocht, sozusagen. Ja.
Aber weil du das jetzt immer so betonst, dass ihr quasi mittendrin sitzt, was für ein Gefühl hast du denn, wie geht's denn den Menschen in Chemnitz? Wie sind die denn drauf? So, ich kann es natürlich nicht über einen Kamm scheren, ist mir schon klar. Mhm. Aber so die Leute, die du triffst.
Ach, denen geht's eigentlich super gut. Also, diese wunderschöne Stadt und wenn da nicht gerade der braune Mob aufmarschiert, dann lässt sich das da auch wunderbar leben. Also, ich glaube, was die Leute so ein bisschen auszeichnet zurzeit ist, dass sie so ein richtiges Misstrauen gegenüber Medien aufbauen gerade. Ich hatte auch neulich einen Kollegen angerufen vom ZDF, ein Dokumentarfilmer, und der macht einen Film über Leute, die in den Osten zurückkehren. Ein total interessantes Thema, also Leute, die mal aus dem Osten weg sind und jetzt wieder da sind. Und der hat mir so sein Leid geklagt, dass die nicht mit ihm reden wollen. Oder wenn sie mit ihm reden, dann wollen sie nicht gefilmt werden. Also so richtig misstrauisch. Und ich kann das aber auch irgendwo ein bisschen verstehen.
Du, die haben alle Angst, dass die Überschrift des Beitrags lautet, hier ein brauner Sachse im braunen Freistaat Sachsen. Wir gucken uns das braune Leben dieses braunen Menschen an.
Ganz genau. Und ich habe das neulich selbst erlebt. Ein Privatsender hat bei mir angerufen und wollte, dass ich in die Sendung komme. Und der wollte von mir nur wissen, wie schlimm es denn jetzt hier ist mit den ganzen rechtsextremen Sachsen. Und er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, warum das vielleicht so ist oder dass es gar nicht so ist.
Erinnerst du dich an irgendeine Begegnung, wo du gedacht hast, das ist prägnant, so ist für mich eigentlich Leben in Sachsen?
Ja, also wenn du das mich so fragst, da fallen mir jetzt nur negative Sachen ein. Aber
nein, du wolltest doch.
Ich erzähle dir von einer anderen Geschichte, vielleicht ist die ja trotzdem positiv. Also ich war gestern in den Pittlerwerken, das ist hier in einem Vorort von Leipzig, oder ich glaube, das ist sogar noch ein Teil Leipzig, so eine alte Industriebrache. Und da ist gerade ein Kunstfestival und ich bin da als Reporter unterwegs. Und dann bin ich einem Mann begegnet, der erzählte mir, dass er früher dort gearbeitet hat. Und er hat dort Maschinen gebaut, sozusagen in einem volkseigenen Betrieb der DDR. Und für diese Maschinen hat sich eines Tages auch der Autohersteller Rolls-Royce begeistert. Und Rolls-Royce wollte dieses eine Teil, was sie nur dort bauen konnten, weil die so drauf hatten.
Cool.
Leider hat die DDR gesagt, ist nicht. Ihr exportiert mal eure Teile schön nach Russland zu unseren Freunden. Die Amis kriegen nichts. Und das war so die erste große Enttäuschung in seinem Leben. Und das ging dann immer so weiter, bis dann eines Tages die Wende kam und er irgendwie voller Hoffnung für die große, weite Welt dann aber gesagt bekam, du entlässt jetzt mal alle deine Arbeiter, eure Fabrik wird dicht gemacht und du gehst jetzt mit 55 in Ruhestand. Und er hat sich das so erklärt, dass der Westen halt Angst hatte, seine Fabrik könnte den westlichen Fabriken Konkurrenz machen. Und so ist es ja vielen damals ergangen, dass diese Unternehmen so abgewickelt wurden. Ich finde das ein ganz interessantes Beispiel, weil das ist jetzt eine traurige Geschichte. Aber man kann daraus ganz viel lernen, weil dieser Typ hat eine ziemlich gute Pension. Also der kriegt eine sehr, sehr gute Rente, weil er damals in den Vorruhestand gehen musste. Der hat aber trotzdem eine extreme Wut so auf das System, auf Merkel, vielleicht auch ein bisschen auf Flüchtlinge. Mhm. Und ja, da sieht man vielleicht, warum nicht nur Leute mit wenig Einkommen oder wenig Bildung AfD wählen, sondern auch welche, denen es verdammt gut geht. Mhm. Aber das ist echt eine traurige Geschichte.
Ja, du erzählst die Geschichte. Nee, dir begegnen, darum geht's ja. Du sollst mir jetzt hier nicht irgendwas erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. Nur damit ich glücklich bin danach. Verstehst du? Genau. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch mit eurer Redaktion?
Na, wir grooven uns eigentlich immer noch ein.
Aber ihr bleibt da.
Absolut. Also ich bin in Leipzig, mein Kollege Christian Gesellmann ist in Jena. Wir haben nächstes Jahr in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen. Also es passt eigentlich genau.
Warum laufen eigentlich dem Osten die Frauen davon?
Ja, das ist total interessant. Es gibt eigentlich alle paar Jahre dann die große Reportage über so einen einsamen Sachsen, der irgendwie im Erzgebirge sitzt und auf neue Tinder-Matches hofft. und dann fragen sich immer alle, wieso ist denn das so? Vor allem, weil sie ja durchaus lebenswert sein kann. Zum Beispiel in einer Stadt wie Chemnitz gibt es ja mit Kassberg, heißt das. Das ist, glaube ich, das größte zusammenhängende Jugendstilviertel, Gründerzeitviertel Deutschlands. Da kannst du für 5 Euro den Quadratmeter wohnen. Wow. Also, was du da für Studenten-WGs, für Studenten-WG-Paläste beziehen könntest. Aber trotzdem laufen solchen Städten die jungen Frauen davon, wie wir aus Studien es erfahren, alle paar Jahre.
Und warum ausgerechnet die Frauen? Warum nicht die Frauen und die Männer? Warum die Frauen?
Ja, muss mal gucken, was du in Chemnitz studieren kannst. So Maschbau, Elektrotechnik, Informatik. Dann lese ich aber Nachrichten und dann verstehe ich auch, warum niemand nach Chemnitz ziehen will. Ja. Und die coolen Kunstunis, die sind halt in Dresden und Leipzig-Halle. Und in Dresden sieht man dann, wie sich junge, eher so alternative Leute, wie die dann reagieren, wenn man in einer Stadt lebt, die so ziemlich niedergeschrieben wird in der Presse. Die zwängen sich dann nämlich alle in ein kleines Stadtviertel. Das heißt in Dresden die innere Neustadt. Das sind 1,8 Quadratkilometer, wo sich wirklich alles alternative Leben abspielt. Ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Studi, der außerhalb dieser inneren Neustadt lebt. Mhm. Und so, das sind dann so die Strategien. Schon wieder so eine Schauergeschichte.
Am Ende wird es immer alles negativ, aber schön, dass deine Laune so gut ist. Du, aber jetzt nochmal abschließend, was macht euch Mut zu sagen, wir bleiben hier, obwohl Chemnitz am Ende dann doch immer, ist doch immer alles schlecht wird in Chemnitz, egal wie gut die Geschichte anfängt.
Ach, ich brauche überhaupt nicht dieses, was macht mir Mut. Ich hatte noch nie das Gefühl, hier den Mut zu verlieren eigentlich. Also wenn man hier wirklich vor Ort ist und hier lebt oder Freunde mich besuchen, ist es immer schön. Und ich mag auch die Leute, auch im Hinterland, jetzt nicht irgendwie nur in Leipzig City. Also ich lehne mich hier überhaupt nicht nach irgendwelchen Momenten, die mich wieder aufheben vom Boden oder sowas. Das ist eigentlich alles gut, ja. Also kommt mal her und seht es euch an. Dann macht es vielleicht Leuten von außen Mut, mal herzukommen. Genau.
Machen wir. Josa Mania Schlegel ist Journalist und Neu-Leipziger. Wegen seiner Arbeit als Redakteur beim Krautreporter ist er nach Leipzig gezogen. Und im Online-Magazin erzählt er Geschichten aus dem sächsischen Alltag. Er versucht, Fröhliche zu finden, aber es ist ab und an ein bisschen schwierig.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Blankenheim. Ein 24-Jähriger ist im Kreis Euskirchen mit seinem Auto eine Fußgängertreppe hinabgerutscht und auf einer Mauer gelandet. Der junge Mann wollte nach Polizeiangaben heute in Blankenheim einer Katze ausweichen. Bei dem Manöver habe er nach eigenen Angaben womöglich Gas und Bremse verwechselt. Das Auto kam von der Straße ab, rutschte über eine Treppe und blieb schließlich auf einer Stützmauer liegen. Der Wagen musste nach dem Vorfall am Wochenende mit einem Kran zurück auf die Straße gehoben werden. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Wo sich besagte Katze derzeit aufhält, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.